Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo Gregor.
Hallo Kai. Kai, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 2 Jahren Podburtstag.
Vielen Dank. Alter. Ja, 221. Folge wird das hier sein. Und ja, irgendwie ist das ein bisschen surreal. Aber ja, vielen Dank.
Ja, ist krass, ne? Krass. Es fühlt sich an wie viel länger als 2 Jahre, oder?
Definitiv. Es fühlt sich an, als würden wir das schon 10 Jahre hier Filme besprechen. Und mein, du bist ja quasi der häufigste Gast hier an meiner Seite bisher. Und wie gesagt, es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir schon irgendwie hunderte Filme zusammen gemacht.
Millionen von Filmen. Ja, ja. Tatsächlich, ja, es, also wie gesagt, das ist aber wahrscheinlich, die letzten 2 Jahre waren wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Hunde-Podcaster-Jahre. Hunde-Podcaster, weißt du? 7 echte Jahre sind vergangen oder so. Hm?
Naja, wer weiß, ja.
Naja, tatsächlich. Aber das ist doch schön. 2 Jahre sowas. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen halt. Ne? Ja, aber wir haben ja gleich ein bisschen was Trauriges zu dem Film, über den wir heute reden, ne?
Ja, genau. Wir haben uns jetzt kurzfristig dafür entschieden, hier der Sturm zu besprechen. Ursprünglich wollten wir hier was sehr Fröhliches, Mrs. Doubtfire besprechen, aber weil jetzt ganz kürzlich, nämlich am 12. August 2022, Wolfgang Petersen verstorben ist, dachten wir uns, ach komm, wir machen mal irgendwas, wo wir ihm so ein kleines Denkmal hier setzen können.
Genau. Einer unserer Männer in Hollywood zusammen mit Roland Emmerich und Ralf Möller. Halt. Ne? Also, genau. Das ist der Atem. Aber ich mag tatsächlich auch wirklich viele, viele Filme, die der gute Wolfgang gemacht hat, also auch gerade die Ami-Produktion. Hier, klar, In the Line of Fire ist ein großer Film halt, ne? Clint Eastwood, wer kennt ihn nicht, ne?
Ja, Das Boot. Ja,
Klar. Ja. Outbreak, Lautlose Killer, ne? Immer, ne? Ich meine,
ganz, den sollte man vielleicht aktuell jetzt nicht besprechen.
Ich hab's getan. Ich hab's nicht gesprochen, aber ich habe mir angesehen tatsächlich. Und ich habe gedacht, Mensch, wir auf die keine Maske tragen. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Virenschutz? Ich dachte, gut, dass ich die letzten 2 Jahre ja auch zum Virologen mutiert bin. Ich hätte da handelnd tätig werden können tatsächlich. Aber es ist schon ein guter Film tatsächlich.
Air Force One. Es ist ein guter Film, ja.
Mit dem großen Harrison Ford. Ich bin ja auch ein Fan von, ich mag ja auch Troja tatsächlich mit Brad Pitt. Den finde ich auch gut. Im Director's Cut besonders tatsächlich. Ja. Also das sind schon ein paar Filme, die er in Hollywood gemacht hat oder überhaupt, die er gemacht hat, die schon, ja, die man einfach kennt als Filmfan. Ja, und dann natürlich auch den Sturm.
Genau, der Sturm. Hast du den im Kino gesehen?
Nee, den habe ich nicht im Kino gesehen. Jahre später habe ich den mal gesehen. Also ich glaube, das könnte auch so eine DVD-Zeitungsbeilage oder so gewesen sein. Da bin ich nicht ganz sicher, aber also ich war auf jeden Fall nicht im Kino tatsächlich da drin.
Nee, im Kino habe ich den auch nicht gesehen. Also der ging damals im Kino auch so ein bisschen an mir vorbei und ich habe ihn dann irgendwann später auf DVD gesehen.
Ja, aber du hast ihn hier, vielleicht hast du ihn auch am 3. Oktober 2003 auf RTL, auf der Free-TV-Premiere hast du ihn gesehen.
Nee, da war ich damals schon eher so ein bisschen dagegen, Filme im Fernsehen zu gucken, weil Werbeunterbrechungen und so, das hat mich auch damals immer schon sehr genervt, deswegen, nee, den habe ich tatsächlich auf DVD besessen.
Ja, tatsächlich habe ich ihn mittlerweile auch als Blu-ray, weil ich habe mir den tatsächlich nochmal als Blu-ray gekauft und zwar mag ich den Film sehr gerne. Ich mag sowieso so ein bisschen so, ja, mit so Naturkatastrophen und solchen Geschichten, so Twister und so, weißt du, das war dann End-90er Sachen, ne? Wo man es technisch auch gut darstellen konnte. Das mag ich schon. Und wir gegen die Natur und so. Deshalb habe ich den Sturm dann auch relativ häufig, also ich habe den sicher 5-6 Mal schon gesehen.
Okay, nee, ganz so oft wird es bei mir
also
nicht sein.
Ja. Durchaus. Ich mag so dieses, so die Gruppe an mehr oder weniger Freunden, Kollegen, Brüdern und Schwestern, also eher Brüder in dem Fall, die dann so rausfahren und dann auch so gemeinsam, ne, gemeinsam fischen, gemeinsam arbeiten und dann sich einer großen Gefahr stellen, die man eigentlich nicht besiegen kann. Die kann man nur überleben halt, ne? Und da, und die Szenen, die Animationen mit dem Sturm, die sind ja halt schon echt sehr, sehr geil. Auch heute noch sehen die sehr, sehr gut aus. Und ich habe mir dann den, weil ich den so gerne und so häufig geguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, kaufst du dir mal die Blu-ray? Das ist auch gar nicht so lange her. War letztes Jahr tatsächlich. Und da habe ich mir die Blu-ray gekauft, weil da drauf stand mit Audiokommentar von Wolfgang Petersen. Und dachte ich mir, ja geil, warum wollen wir einfach den Film mit dem Meister himself darüber reden hören halt, ne? Dann habe ich ihn gekauft, eingelegt und dann aus irgendeinem Grund bin ich davon ausgegangen, dass der Audiokommentar auf Deutsch ist. Aber also, ist er nicht. Ja, okay. Er ist auf Englisch. Er ist auf Englisch. Und ich dachte mir dann noch, dann habe ich hier gesessen und über mich ein bisschen gelacht und gedacht, wieso habe ich denn geglaubt, dass der auf Deutsch ist? Also es ging dann so, ihn auf Englisch zu hören, aber ich hätte ihn lieber auf Deutsch halt gehört und dachte mir, ja, ein deutscher Regisseur, die DVD, das ist die deutsche Blu-ray-Version quasi, da wird sich ja auch auf deutschen Audiokommentar dabei sein. Nein, ist er nicht. Es ist auf rein Englisch und ich habe dann selber mich selber gelacht tatsächlich. Es sind noch ein paar Sachen drauf, so Making-of und so ein bisschen was über den Sturm, die Entstehung quasi des Ereignisses an sich, über die Andrea Gale halt, über das so eine Dokumentation über das Boot und die Fischer und den ganzen hier Gloucester, also den ganzen Ort, in dem das spielt und so. Also es lohnt sich schon, diese Blu-ray mal gesehen zu haben. Nur nicht, wenn man nur den Audiokommentar auf Deutsch hören möchte. Dann
ja. Nee. Ich bin damals an den Film mit einer falschen Erwartungshaltung herangegangen. Also gerade so nach diesen Katastrophenfilmen wie Twister und so. Klar, es wird am Anfang eingeblendet auf einer wahren Begebenheit. Aber ich habe bis zum bitteren Ende gedacht, okay, die fahren gleich in den Hafen wieder ein und das gibt ein Happy End. Mhm. Aber nö.
Das ist auch das Ungewöhnliche eigentlich. Oder was heißt, das ist eine Geschichte, die das Leben schreibt, weil das Schiff kam ja auch nicht mehr zurück.
Ja, ich wusste eben einfach nicht um der wahren Begebenheit herum, deswegen. Mhm. Ja.
Das ist auch tatsächlich so ein Ding, was mich, das Ganze basiert halt auf dem Buch, was Simon Jäger, glaube ich, hat, Sebastian Junger, der hat das Sachbuch The Perfect Storm geschrieben, das ist auch der Originaltitel des Films und da hat er halt die Ereignisse auch so ein bisschen beschrieben, um diesen Sturm, um die letzte Fahrt der Andrea Gale und so und ich habe auch, als ich damals gesehen habe, nach einer wahren Begebenheit, habe ich auch gedacht, Mensch, oh, ist ja cool und so, ne, und dann dachte ich mir, ja, aber irgendeiner muss doch das überlebt haben am Ende, um dann davon zu berichten, was da jetzt passiert ist, ne? Aber, und das ist auch das große Ding eigentlich, also die kleine Kritik, die ich tatsächlich an dem Film habe, ist, dafür, dass es eine wahre Begebenheit ist, spielt es zu 80% in einer Situation, die keiner überlebt hat und da keiner erzählen kann, was da passiert ist. Also ist das komplett ausgedacht. Es basiert zum Teil auf Erfahrungen, die auf anderen Schiffen gemacht wurden. Weißt du, diese kleine Riesenwelle, die einmal kommt und die fast umwirft, der Hai und sowas, ne, der quasi an Bord springt. Das sind Ereignisse, die dann tatsächlich passiert sind auf anderen Schiffen. Und die sind da so mit eingeflossen. Aber diese ganze Gruppendynamik auf der Andrea Gale hat halt keiner überlebt. Und somit kann auch keiner berichten, was da passiert ist. Und deshalb ist es dieser Teil halt Fiktion. Der ist aber der größte Teil des Films.
Ja, das ist wie so eine Folge von bei X-Faktor, weißt du, wo am Ende dann Jonathan Frakes ins Bild kommt. Na, ist die Geschichte wahr, weil die beruht auf wahren Begebenheiten. Und ja, das ist ganz häufig so, dass da so, ich sag mal, Erzählungen oder Überlieferungen vielleicht mit einfließen, aber der Rest drumherum halt wirklich erfunden oder zusammengestrickt wird. Und das dachte ich mir nämlich auch beim Film. Also, wie können die denn von diesen Ereignissen auf dem Schiff berichten oder hat da niemand berichtet, sondern wie können die das zeigen, wenn da keiner überlebt hat? Von daher, ja, ist es halt letztendlich doch was Fiktives.
Ja, es ist was anderes als bei Titanic. Bei Titanic hat es Überlebende ja gegeben und einzelne Ereignisse und Abläufe konnten halt berichtet werden. Ne? Auch natürlich nicht jedes Detail, aber ein bisschen was dazu ist ja kein Problem. Aber hier ist ja dieser ganze Part auf der Andrea Gale wirklich komplett fiktiv. Weil man hat, also der Autor hat auch mit Leuten, mit Freunden, Familienangehörigen und so halt gesprochen, gesagt, wie waren die so, wie waren die als Typen so, wie haben die untereinander gestanden und so. Aber das, wie es dann dazu ist, ist halt alles fiktiv halt, ne? Und ist natürlich, man kann es nicht anders machen halt, ne? Weil
ja, natürlich
die Haupthandlung ist und du brauchst eine gewisse Gravitas, gerade der Schock an dem Film ist ja halt, dass die wirklich sterben am Ende, dass sie mit dieser Riesenwelle, die am Ende auftaucht, diese absurd große Riesenwelle, die auch das Cover ziert, ja, da untergehen. Und das wird auch nicht so gewesen sein, mit ziemlicher Sicherheit. Die werden da, also dieser Sturm an sich, wird uns ja so beschrieben als The Perfect Storm und es sind ja irgendwie so drei Wetterereignisse, die irgendwie aufeinander getroffen sind und irgendwie auf die Ausläufer des Hurricane Grace gestoßen sind und das hat halt diesen Sturm erzeugt. Das ist wohl meteorologisch gesehen, tatsächlich sind das wohl die Zutaten für einen perfekten Sturm. Das war aber, weiß Gott, nicht der schlimmste und größte, den es je gegeben hat. Auch in dem Jahr alleine nicht. War schon ein Riesending, war schon ein krasser Sturm, aber natürlich nicht ganz so groß, wie es die Marketingabteilung uns glauben lassen wollte halt. Ne? Das ist der ultimative, ne?
Ja, und ich sag mal, halt damals, als ich gesehen habe, wer da so mitwirkt, dachte ich auch nicht, dass die alle ums Leben kommen. Wir haben George Clooney, Mark Wahlberg so als die großen Hauptdarsteller, würde ich mal nennen, und dann so eine ganze Armada an so diesen bekannten, sehr üblichen Nebencharakteren. Ich sag mal, ein John C. Reilly, ein William Fichtner und Mary Elizabeth Mastrantonio. Also da sind so viele Leute dabei, die nebendran eben was zu tun haben. Michael Ironside noch zu erwähnen.
Ja.
Und es ist schon bemerkenswert, was für ein Cast hier drin steckt.
Ja, definitiv. Also, dass George Clooney stirbt, habe ich auch nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist halt das, da muss man es halt sehen, dass der Captain Billy Tyne, den er spielt, die sind halt alle gestorben und somit natürlich, klar, ging das halt nicht anders. Ne? Michael Ironside ist übrigens interessant, der ist eine Nebenrolle, der ist eigentlich so ein bisschen der Arschloch-Chef, ne? Der so ein bisschen die Mannschaft triezt, doch mal ein bisschen mehr zu fangen. Sie wären so unerfolgreich und ne, der treibt sie ja quasi nochmal raus halt, ne? Weil die Crew der Andrea Gale sehr erfolglos im Fischen ist in dieser Saison
richtig.
Halt, ne? Und sie beschließt halt der Captain mit seiner Crew noch ein letztes Mal schon im Ende des Sommers auszulaufen. Und das ist eine Zeit, wo man eigentlich schon nicht mehr so ausläuft oder nicht mehr so weit fährt, weil es in Richtung Winter und Herbst und so geht, aber die fahren dann nochmal raus und fahren auch sehr weit raus, den Fischgründen hinterher, und da passiert dann das. Also Michael Ironside ist halt dieser Bob Brown, der ist halt wirklich so der Arschlochchef. Er hat nicht viele Szenen in dem Film, aber man hasst ihn pauschal.
Man hasst ihn pauschal, aber später, so im Verlauf des Films, merkt man ihm trotzdem an, dass er sich selbst vielleicht hinterfragt, ob das so richtig cool war, die so runterzumachen zu Beginn. Also der hat auch Momente gegen Ende, wo ich mir dachte, okay, jetzt zeigt er wirklich mal so ein bisschen Menschlichkeit, aber ja, da war es halt schon zu spät.
Ja, gut, also der wollte natürlich auch nicht, dass ihnen das passiert, und wenn es um sein
nicht,
Boot ging. Natürlich ging es ihm darum, dass er gesagt hat, hier die ganzen anderen Captains, die fangen richtig viel Fisch und du fängst immer nur so wenig, obwohl wir wissen, du kannst es besser, aber irgendwie hast du halt eine Pechsträhne, aus der du nicht rauskommst. Und das triggert halt Billy Tyne nochmal ein letztes Mal zu versuchen, und dann mit seiner Crew, wo es auch eine Auswechslung gab, da habe ich gedacht, dass wir hoffentlich wenn ich da Teil davon wäre, ich wäre auch Duck gewesen. Wäre der Duck gewesen, der zurückbleibt, hoffentlich. Weißt du? Ich hab da mal, der erzählt, er hat woanders einen geileren Job, dann den Rest des Films aber am Tresen bleibt. Ist dir das mal aufgefallen?
Genau. Ja,
erzählt
sind ja sowieso viele Leute am Tresen.
Ja. Ja, aber er erzählt ja, er hat woanders eine bessere Heuer und da würde er hinwechseln, aber er geht ja nicht weg. Er bleibt, er ist wirklich bis zum Ende auch an diesem Tresen. Also mit anderen Worten, er hatte nur keinen Bock mehr, mit denen rauszufahren. Ja,
ja, das
wird
sein. Ja.
Der Dagi. Ja, und die anderen Crew sind ja auch so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen Glücksrittermäßig, ne? Du bist da Wochen und Monate dann auf diesem engsten Raum, das Schiff, die Andrea Gale, ich habe mal geguckt, die ist 22 Meter lang gewesen halt, ne? Also es ist so ein typisches Schiffsfischermodell halt, ne? Gewesen. Und dann bist du monatelang unter Umständen mit so diesen 5, 6 Typen da auf dem Wasser und musst dann irgendwie und guckst dann halt, dass du deine Fänge rauskriegst und so. Und wir sehen ja auch am Anfang, was sie verdienen. Und wenn das halt wenig ist, dann sind das halt mal so 2000 Euro. Dollar, ne, was Bobby Shefford dann moniert, dass er dachte, er hätte mit mindestens 3 gerechnet, hat dann aber nur 2000 gekriegt, und dachte ich mir auch so, überleg mal, dafür bist du monatelang auf so engem Raum da draußen unter Umständen.
Ja, Wochen, ne? Vielleicht, ja.
Ja,
genau.
Aber trotzdem, für 2000, weißt du, rund um die Uhr mit den Jungs, und dann hast du einen kleinen Fernseher und wahrscheinlich 3 Filme und einen davon doppelt, weißt du? Das ist, nee. Weiß ich nicht. Aber ich bin vielleicht auch nicht, ich weiß ja nicht, bist du so ein Fischer, bist du so ein Seetyp? Bist du für die See gemacht?
Die Antwort kennst du ja schon.
Ah, ja.
Also ich hasse Fisch, ich hasse das offene Meer und ich würde auch nie ins Meer schwimmen gehen, deswegen wäre das für mich der ungeeignetste Job ever. Ja, überhaupt.
Wenn wir erst die Augenbinde abnehmen, wenn wir draußen sind und so, ne? Und du bist auch noch der Steuermann und der Navigator.
Ja, ich bin der Captain. Aber eher zum Captain, also George Clooney spielt so diesen fast schon von diesem Fang besessenen Captain ja doch ganz gut. Also da war ich auch positiv überrascht jetzt nochmal beim nochmaligen Angucken, weil ich sag mal, George Clooney hat ja ansonsten eher so diese ja, sympathischen, vielleicht auch so ein bisschen so diese Ocean's 11 Gauner-Dieb-Rollen, die er sehr gut spielt. Aber so eine Rolle ist ja auch schön, ihn mal darin zu sehen.
Ja, das ist es. Ich habe auch bei IMDb gelesen, wer da alles wieder für die Hauptrollen vorgesehen gewesen ist. Und ich muss dir sagen, manchmal habe ich einfach das Gefühl, da stehen auch einfach immer nur alle Schauspieler, die so zu der Zeit Hauptrollen hatten in Film. Weil ich lese immer dieselben Namen. Dann denke ich mir, für die Hauptrolle des Billy Tyne waren auch noch Sylvester Stallone, Mel Gibson, Nicolas Cage. Steht
Nicolas Cage dabei?
Ja, Nicolas Cage stand, nein, nee, pass auf, Nicolas Cage stand für Bobby. Stand für Bobby dabei.
Okay.
Der konnte aber nicht. Und da steht immer so drin, waren im Gespräch und da sind immer so alle. Dann denke ich mir mittlerweile, Alter, das ist auch so eine Kategorie, die nehmen da einfach alle Namen rein von Schauspielern, die zu der Zeit in der Ära Hauptrollen in Filmen hatten. Oder, weil es kann ja nicht so sein, dass du, wenn du so einen Charakter hast und vor allen Dingen einen, den es ja wirklich gegeben hat und der Film spielt ja 1991, das heißt, das sind acht Jahre später ist er gedreht worden nach den Ereignissen. Da, also man, allein schon so optisch und so und Du kannst mir doch nicht sagen, dass du sagst, weiß ich nicht, ob nun Harrison Ford, Sylvester Stallone oder Nicolas Cage, jeder von denen wäre möglich.
Ja,
weißt
natürlich. Also Nicolas Cage hätte ich mir zu der damaligen Zeit hier auch als Captain sehr gut vorstellen können.
Der war als Bobby vorgesehen tatsächlich, als Mark Wahlberg quasi.
Ja,
ja, und ich habe das in letzter Zeit ein paar Mal so für Filme recherchiert und das waren auch Filme, die dann so im selben Jahr rauskamen und ich schwöre dir, bei allen standen bei IMDb diese einfach so Copy-Paste. Es waren im
Gespräch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford.
Nach was gehen die? Männlich? Alive? Oder was? Hat 99 oder was?
Weißt ja, du, deswegen bin ich inzwischen 99. auch davon abgekommen, das zu erwähnen, weil es sind einfach wirklich immer dieselben Namen.
Ja, gefühlt so eine solche Spannbreite an Darstellern, dass ich mir sage, das wäre ja jedes Mal eine andere Figur gewesen. Du willst mir doch nicht sagen, dass die das so casten. Man hat doch sicher dann eine gewisse Sache im Kopf, wie die Figur sein soll. Und dann kommst du doch nicht von, weiß ich nicht, ob Nick Cage oder Stallone.
Ja, nee, die gehen ja so weit auseinander
Ja, also ich denke da wirklich, dass das mittlerweile einfach, dass da einfach irgendwie jeder wirklich nur männlich alive und ja, das reicht, um in dieser Spalte bei IMDb zu landen. Ja, aber wie gesagt, der ist halt, George Clooney ist halt auch so, ja, er ist halt nicht so die klassische George Clooney-Rolle halt, ne, klar, weil er auch eine reale Person spielt, ne, aber auch so mit so ein bisschen Selbstzweifeln, dann so ein Getriebener, kommt nach Hause, aber für ihn heißt eigentlich nach Hause kommen, aufs Meer zurückkommen, ne, da habe ich auch Worte gehört wie der Seebär, finde ich auch schön, ist auch so ein super Wort, oder?
Der Seebär.
Auch die ist auch die Formulierung her, die wir beim beim Nebel hatten mit die auf See gebliebenen. Das wird am Ende ja sogar gesagt, als es in der Kirche vorgelesen wird, als die Namen verlesen werden, sie gehören zu denen, die auf See geblieben, also für Leute, die also ertrunken sind auf dem Meer halt, ne? Und das ist auch irgendwie eine schöne, krasse Bezeichnung halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, am Ende gibt's ja auch, wir springen jetzt so ein bisschen rum, weil wir machen keine Szene für Szene Besprechung.
Ja, ja, genau.
Es gibt ja diesen Schwenk am Ende auch über die Porträts hier der Leute, also die Bilder, die von den Leuten, die eben verstorben sind. Und da musste ich interessanterweise an Armageddon denken, weil da hat man nämlich das Ähnliche und die Verbindung zu Armageddon wäre dann wieder William Fichtner, der ja da auch mitgespielt hat, aber den Asteroid überlebt hat.
Ja, da gab es tatsächlich einige Überschneidungen auch bei den Darstellern. Clooney und Mark Wahlberg haben ja davor ja auch, ich glaube ein Jahr vorher auch dieses Three Kings zusammen gedreht. Ne, also diesen Irakkrieg, Soldaten im Irakkrieg Film, der auch 1991 spielte. Tatsächlich. Übrigens, es gibt im Making-of eine witzige Geschichte mit Mark Wahlberg, als der am Drehort ankam, der war ein paar Tage vorher am Drehort da, oder ein bisschen vorher da, weil er sich so ein bisschen mit den Leuten so, er wollte über Bobby was erfahren und so über die Umgebung und Shefford und Andy Gloucester und das alles und das ging sogar so weit, dass er dann in dieser Bar als Türsteher kurz gearbeitet hat, einen Abend. Und scheiße, die haben gesagt, hier in dieser Bar, weil der Mutter gehörte ja diese Bar und er hat gesagt, hier, oh, da werden so viele Leute kommen, weil die haben so viele Touris, weil diese Dreharbeiten bald losgehen und da sind so viele Touristen da und da hat er als Türsteher ausgeholfen und dann kamen immer Leute, die gesagt haben, ob schon einer der Stars da ist und er sagte, nee, die kommen doch immer nur zum Drehen.
Und so, weißt du, es war Mark Wahlberg, der da wirklich eine Nacht als Türsteher gab. Finde ich irgendwie super sympathisch irgendwie.
Ja, halt, super, ne? Sympathisch, aber ja, den kannte man damals halt noch nicht so in der Filmwelt.
Ja,
so,
er war noch Marky Mark.
Marky Mark,
genau. Er war noch Marky, ja. Mark, Marky Mark in The Funky Bunch. Ne, das war's. Aber fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Und die haben sich zumindest im Making-of, sagen sie es ja, viel mit den Hinterbliebenen und so halt zusammengesetzt. Und das ist halt der Vorteil, in Anführungszeichen, wenn es noch nicht so lange her ist. Es gibt halt noch, ne, kannst halt Fotos sehen, Videos sehen, du kannst vielleicht eins mit den Freunden, mit der Familie reden und so, damit du dich so ein bisschen in diese Rolle reinfühlst und auch so die Konflikte, die ja auch untereinander haben, dass sie sich erstmal so zusammenraufen müssen halt. Die sind ja nicht einfach 6 Freunde, die losfahren, sondern in erster Linie 6 Leute, die alle ihre eigenen Probleme haben, vor Veränderungen im Leben stehen oder auf Brüche oder auf die Trümmer ihres bisherigen zurückblicken und dann eigentlich da zusammen einen Job machen halt.
Ja, so, genau, sind einfach
auf engstem Raum.
Ich muss auch sagen, die Aspekte, die mir an dem Film jetzt am besten gefielen, waren eigentlich so die an Land gebliebenen, die immer so mitgefiebert haben in dieser Bar und dann hier Wetterbericht immer mal wieder kontrolliert haben. Und es gibt ja auch schöne Momente vorab, bevor man nochmal losfährt hier zwischen Bugsy und zum Beispiel hier Irene.
Toll, ne?
Ja, genau.
Stimmt. Ja, 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 ja.
Und,
das ist super.
Das ist vermutlich die schlechteste Anmache, die ich je gesehen habe, aber das verbaut oder baut ja auch so schöne Verbindungen auf, also dass doch irgendwie jemand da ist, der auf einen wartet, dass man wieder zurückkehrt und das eben am Ende nicht der Fall ist, da hat auf dieser emotionalen Ebene hat das für mich wirklich sehr gut funktioniert, an Bord, nicht an Bord, sondern von denen an Land gebliebenen.
Ja, tatsächlich. Also diese Anmache ist aber auch wirklich, er ist aber auch wirklich so tollpatschig, ne? Das ist wirklich, Bugsy ist toll. Weißt du, und wie schön er noch bei ihr noch das anspricht mit dem Song, der da gerade läuft, weil sie heißt ja Irene und da wird ja gerade der Song Goodnight Irene gespielt und so, ne? Fand ich so, wie sie ihn dann so kalt abblitzen lässt und er sagt, Mensch, wo ist in deinem Leben nur die Liebe? Wo ist in deinem Leben? Und sie sagt, im Bett. Bei meinen beiden Kindern halt, ne, meine beiden Kinder und so, und das ist echt, aber dass sie dann trotzdem noch dann merkt, dass er sie doch nicht einfach nur, ne, nur wang dang bang thank you ma'am, was wir Typen so sind, gerade so, weißt du, was die Seefahrer, diese Hallodries da, die Hallodries der Meere, so, und dass sie dann merkt, er ist ein bisschen doch mehr an ihm und er ist doch an ihr so als Person auch interessiert und dass sie ihn dann so diese Verabschiedung macht und das ist auch alles, auch hier mit Bobby ist ja auch so, er ist ja Christina Cotta, die haben sich gerade eine Wohnung zusammengenommen und so, Diane Lane spielt sie, ich denke, die hat Stallone reingebracht, weißt du, die hat gesagt, hier bei Judge Dredd hat's funktioniert, bringt mir das blaue Auge nochmal zurück. Weißt du? Nee, aber die beiden auch, da sind ja nicht so viele Szenen, die wir am Anfang sehen, aber es ist, die paar Szenen, die wir sehen, sind halt schon so, dass man sagt, hey, die haben alle was zu verlieren, ne, auch hier,
auch Dale Murphy. Chemie auch miteinander, ja.
Auch Dale Murphy, der mit seiner Ex-Freundin, die mit seinem Sohn und mit seiner Ex-Frau und die teilen sich das Sorgerecht und dann geht's um das Geld für das Kind, für neue Sachen und so und er ist halt dann, führt dann kurz so ein Vater-Sohn-Gespräch und so und man weiß dann schon, man hat dann immer so, oh, die werden sich alle nie wiedersehen halt und so, ne. Das ist dann schon, also das ist dann schon hart tatsächlich. Das gibt der Sache halt so eine Gravitas halt, ne.
Ja. Ja, ich muss sagen, leider John C. Reilly, das ist vermutlich mein eigenes persönliches Problem, immer wenn ich den sehe, der wirkt auch immer wie so ein Fremdkörper. Ich kann es gar nicht genau erklären, aber dem kaufe ich seine Schauspielerei selten ab und irgendwie ist das immer so eine Figur, bei der ich einfach grundsätzlich nie andocken kann. Ich weiß nicht, ob das auch anderen so geht, aber mit dem Darsteller fange ich nie was an, wenn der irgendwo dabei ist.
Also ich glaube, bei John C. Reilly bist du einfach in halben Film beschäftigt zu gucken, ob es nicht Will Ferrell ist.
Nee, das ist nicht das Problem. Den erkenne ich immer direkt.
Ja. Ich weiß nicht, ich muss immer, früher habe ich die häufig verwechselt aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Die haben ja auch mal zusammen Brüder gespielt, vielleicht war es das der Grund. Aber ich weiß schon, was du meinst. Er ist so ein bisschen, bei ihm siehst du halt irgendwie nicht den Charakter, sondern ihn als Schauspieler halt irgendwie so ein bisschen, so der nette Knuddelbär und so irgendwie, aber er ist irgendwie, ich finde, er passt sehr gut in diese Rolle. Also die Chemie der Figuren, die ist halt sehr, sehr gut. Über wen wir da halt nicht viel wissen, ist dann ja noch hier, da gibt es noch einen, nämlich hier Antoine, ne? Und Antoine heißt doch der eine, ne? Der einfach nur so,
Der ist einfach nur so ein bisschen so ein Lebemann. Nee, Quatsch, also Quatsch, nicht Antoine, Alfred Pierre. Alfred Pierre, genau. Der wird uns nur erzählt, das ist so einer, der lässt immer die Wände wackeln. Ne? Wenn er mal an Land ist und so. Ne? Ja, aber ansonsten ist ja was auf dem Schiff passiert, ja erstmal so ein bisschen diese Feindschaft zwischen David und Dale halt, ne? Dass die beiden sich nicht abkönnen und sich immer wieder triezen und sich ihre gescheiterten Beziehungen und unter anderem fragwürdigen Lebensentscheidungen so ein bisschen vorwerfen und natürlich dann die Tatsache, dass sie nicht viel fangen erst, ne? Dass sie auch, wenn sie nachts dann fischen und so, dass sie wirklich weiter erfolglos sind erstmal. Ne?
Und ja, und es auch Reibereien an Bord gibt. Ja. Also hier David Sullivan, William Fichtner, den man ja als Ersatz mitnimmt dann. Und ja, richtig. Also ich würde vorab mal checken, ob die Chemie zumindest grundlegend unter den Leuten irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, da steht dann der Job erster Stelle. Aber auf so einem engen Raum zusammen.
Das ist es. Ja. Das ist es, dieses ein paar Wochen zusammenarbeiten ist ja das eine, aber normalerweise, also wenn du fertig bist, dann gehst du halt weg und dann siehst du deine Kollegen, du glaube ich sogar noch weniger als ich, eine Weile nicht halt, ne? Aber ja, wenn du mit denen in derselben Kajüte schläfst und denselben Film jeden Abend gucken musst, weiß ich nicht, dann wird's hart. Dann wird's wirklich hart. Ne, und das, da hast du schon recht, eigentlich müsste man darauf ein bisschen mehr achten, aber die haben ja auch so ein bisschen Vorgeschichte und vielleicht geht es auch darum, das ist ja jetzt kein beliebter Fang, auf den die da gehen. Ne? Also Billy Tyne sagt ja auch, dass er dann angefangen hat, als er nicht mehr viel gefangen hat, früher war das anders, hat er einen schlechten Ruf gekriegt und ne, die Leute gehen halt dahin, wo man zum Fisch geführt wird, wo man halt Geld verdient hat. Ne? Und dann konnte er sich vielleicht die Leute auch nicht mehr unbedingt immer so aussuchen. Und dann war es ja auch schon so ein bisschen so Nebensaison, wo sie rausgefahren sind und so, ne?
Ja, richtig, genau.
Ja, ja. Was aber schön ist auch immer diese Überblendung zu dem Aufbau des Sturms, fand ich, dass wir auch mal in dieser Wetterkontrollzentrale sind, ne, wo uns das dann nochmal erzählt wird, hier, oh, eine Kaltfront von Sable Island, ne, und oh, hier an den Grand Banks, oh, ne, weißt du, da habe ich mich gefragt, ob es eigentlich schon diese Satellitenbilder auf Computern 1991, gut, sie haben Röhrenmonitore, aber ob es das tatsächlich schon so gab, weil es sieht recht modern aus mit diesen Computergrafiken von diesen, oh, und hier kommt von Sable Island, oh, und dann dieses Prachtfeld hier über den Grand Banks. Wenn das jetzt zusammenkommt, dann hätten wir den Sturm.
Ja, weißt du, ne? Also wenn ich heutige Wetterberichte so gucke, hätte ich dem vielleicht auch gar nicht so richtig vertraut, was da passiert oder was die sagen. Aber ja gut, es kam halt ganz viele Zufälle beisammen hier.
Ja, ja, wir haben ja auch dieses geht dann so toll über, wenn er sagt, der Sturm, und dann geht die Kamera in diesen Harry direkt in diesen Sturm rein und durch die Wolken und zittert, und dann ist man ja auch in diesem Flugzeug, was da Wetterdaten misst und so, und wir sehen ja noch nebenbei auch andere Sachen abseits der Story auf der Andrea Gale, nämlich dieses Ausflugsboot, ne, dieser Typ, ne, mit den beiden Mädels, der sagt, oh, ist gar kein Problem, ich bin Commodore Schmidtlepp mit meinem Schiff. Und so, weißt du? Und ne, die dann auch in Seenot geraten, diese Rettungseinheit, ne, der Küstenwache sehen wir ja dann noch. Und wir sehen ja auch häufiger mal irgendwelche großen Schiffe, die einfach nur Funknotsignale wegschicken, weil bei denen schon die halbe Ladung ins Wasser fällt. Das ist dann sehr krass.
Diese gigantischen Schiffe, ja.
Ja, genau. Das ist voll geil gemacht, finde ich. Wir nehmen Wasser über den Bug auf, sagt er. Weißt du, und dann siehst du, wie diese riesen Container einfach so vom Hin- und Her schwollen der Wellen nach runterfallen, dann denkst du dir, boah, was für eine Macht das eigentlich alles ist, ne? Ja, aber definitiv, das ist schön, weil das baut das schon auf, weil die sind schon alle in diesem Sturm drin und die Andrea Gale ist ja noch außerhalb, dann findet sie ja Fische, dann finden sie ja so, weil sie so weit gefahren sind, sie werden ja auch von hier Linda hier Greenclaw, also Mastrantonio, von Mary Elizabeth Mastrantonio, so ein super Name, werden die ja auch gewarnt und sie fleht ihn ja fast an, da nicht hinzufahren ans Flamish Cap, weil das so weit ist und das ist so Hurricane-Saison und so, und er macht es ja dann trotzdem, und da waren sie ihn ja vor dem Sturm und dass sich das da aufbaut, und er bekommt ja auch diese Wetterberichte, aber das fand ich ganz gut, dass er dann noch diesen Moment hatte, wo er die Crew quasi befragt und sagt, hier Jungs, das kommt auf uns zu, wollen wir es machen oder nicht, ne?
Ja, die haben ja auch keine Glücksträhne. Also ich sag mal, so über den Film hinweg gesehen keine Glücksträhne. Klar fangen die später Fisch, aber der ist ja quasi auch für den Arsch, weil die Kühlmaschine ausfällt. Und ja, ich sag mal, viel Spaß oder so. Ja, also die hätten vermutlich auch nicht viel Geld gemacht, wenn sie jetzt doch wieder sicher zurückgekommen wären. Dann hätten sie zwar ihr Leben behalten und vielleicht wäre es auch cleverer, einfach zu Hause zu bleiben, aber gut, das war so ein bisschen provoziert natürlich von Bob Brown, Michael Ironside und also aus filmischer Perspektive, jetzt nicht darauf betrachtet, dass das wahre Ereignisse sind, wie das abgelaufen ist. Ja, ja.
Genau. Das kann auch sein, dass sie nicht reingefahren sind, das Ding aber den Kurs geändert hat und die trotzdem erwischt hat. Das kann ja alles sein, das weißt du ja nicht. Aber ich habe mich das nämlich auch gefragt, weil am Anfang des Films reden die über irgendwie 20.000 Pfund irgendwie und da erfahren wir ja die Summe, die gerade Bobby bekommt mit irgendwie 2.000 Dollar. Und am Ende die Summe, die auf Eis liegt, wo aber die Eismaschine kaputt gegangen ist, ist etwa dreimal so viel. Das heißt, er hätte dann auch dreimal so viel, dann wäre er bei 6.000 Dollar gelandet. Ja. Okay. Das ist schon nicht wenig, aber ist die Frage, ne? Für gut, weißt du, also ob sich's lohnt halt, ne? Aber weißt du, das ist auch natürlich leicht gesagt, ne? Wenn man da nicht selber in der Situation ist. Als die diesen Moment haben, wo die das beschließen, dass sie reinfahren und dann am äußeren Rand sind und in diesen Sturm reingucken, weißt du, wo du alles siehst, alles schwarz und düster und Riesenwellen und wo die dann sagen, ja, macht hier alles dicht, hier die Vögel ins Wasser, siehst du, der nautische Gregor. Kai, siehst du, ich bin schon der nautische Gregor wieder und mach das alles fertig und wir fahren da jetzt rein. Da habe ich auch gedacht, also ich aus meiner Sicht, ich hätte mich am Ruder festgekettet und dann hätte es keiner bewegen können und ich wär da geblieben, bis das vorbei ist. Aber ich bin ja auch kein Seemann. Weißt du, ich habe keine Ahnung davon und wer weiß, was die schon für Stürme erlebt haben. Da ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen, die müssten es ja beurteilen können, ne?
Ja, richtig. Ne? Ja, wir sehen das und denken so, Idioten, bleibt doch da.
Nee.
Ja,
im Leben nicht wäre ich da reingefahren. Im Leben nicht. Ich hätte, also wenn ich es entscheiden hätte können, ich hätte mich einfach am Ruder festgehalten. Und bis die mich los haben, sage ich dir. Ne? Ich beiße auch, wenn es hart auf hart kommt, weißt du? Hat mich gebissen. Tetanus, nochmal einen Tetanus rein. Das sehen wir ja in dem Film auch. Die Szene, ne, wo Dale runtergezogen wird vom Boot, ne, es tut immer so weh, wenn, weißt du, wenn dieser Haken in seiner Hand hängen bleibt und er dann runtergerissen wird.
Ja.
Und ich dann immer, ich finde das immer so witzig, wie lange es dauert, bis die merken, dass der weg ist, ne? Wie gesagt, und du! Und dann merken sie, dass er da nicht da ist und springen alle rein und dahinter ihm her und retten ihn dann noch. Das finde ich eine schöne Szene. Ab da ist ja auch der Zusammenhalt der Gruppe deutlich besser. Ne? Ne?
Ja,
also was lehrt uns das?
Ja.
Nichts hilft besser als eine gemeinsame Rettungsaktion.
Ja, schmeißt zusammen. Das klappt auch sehr schnell hier in dem Film. Aber gut, vorher gab es ja auch noch diese, und da muss ich leider sagen, der sah echt billig aus, diese Hai, den sie da an Land ziehen.
Findest du?
Ja, nee. Es war ein Animatronic, das sah man schon, dass das kein... Ja, also war kein CGI, es war ein Animatronic und wenn man genau auf den Mund achtet, dann macht er halt immer dieselben Bewegungen, der Hai.
Ja, aber wie viel machst du denn mit dem Mund, wenn du beißen willst, auf und zu, oder? Also jetzt, nein,
das
ich weiß
nicht, das Totschlagargument, also der sieht halt sehr mechanisch aus. Ja,
wie beißt du denn zu? Hast du da irgendwie so, du machst das wie Draco in Dragonheart, weißt du, klappst erstmal aus und so, ne, und dann auf voller Breite und so.
Nee, es sieht halt einfach mechanisch aus ein bisschen, ja.
Aber ich fand es jetzt irgendwie schöner, als hätten sie ein CGI gemacht. Weißt du?
Genau, ja.
Ne? Ja. Ja, nee, grüß an den High-Alarm-Podcast. Ja, aber das, ich fand den ganz gut gemacht, aber du hast natürlich recht, er hat natürlich einen begrenzten Bewegungsradius halt, klar. Aber die 30 Sekunden, die der an Bord war, bis sie dem in den Kopf geschossen haben, ist ja auch nicht so lang gewesen halt, ne?
Ja,
also,
das stimmt.
Ja, also im Making-of sieht man, wie viel die wirklich in echt gedreht haben. Und die waren ja in riesen Wassertanks. Die hatten da riesen Wassertanks und ich musste immer so lachen, weil Petersen auf einem eigenen Boot war und dann immer mit dem Schlauchboot rübergefahren wurde zu dem Set, wo schon so die halbe Brücke unter Wasser war, gibt's dann so eine Szene, wo er dann in diesem Schlauchboot sitzt und noch ein paar Regieanweisungen gibt, während Wahlberg und George Clooney bereits bis zum Hals im Wasser stehen und so, weißt du? Dachte ich mir, das muss auch echt geil gewesen sein. Aber ich finde sowas geil, diese Realszenen, weil ganz ehrlich, diese ganzen Sturmsequenzen und so, das sieht schon sehr geil aus alles. Also dafür, müssen wir auch schon, der ist jetzt auch schon 22 Jahre alt.
Der Film ist Jahr alt und an manchen Stellen, gerade zu Beginn, sieht man auch die CGI. Das klappt später im Film dann deutlich besser. Also ich schätze mal, da hat man auch, ja, ich sag mal, nicht 100% CGI gearbeitet. Da hat man, ich sag mal, existierendes, aufgewühltes Wasser mit CGI ergänzt.
Ja, ja. Das genau. Ist auch so, das hat man auch genau so gemacht, ja. Also da diese ganzen, also es hat diese, die Andrea Gay logischerweise gegeben und die haben alles auch mit dem, die haben da riesen Wassertanks gehabt, auch in der die hin und her geworfen wurde und so. Klar, wenn die Wellen von groß und die Riesenwelle und das von weit natürlich war CGI, aber alles, was denen da so passiert ist, ist da wirklich, also die haben wirklich wochenlang im Wasser gestanden quasi, ne, und auch mit Untertauchen und Rolle rückwärts und diese mega, das fand ich immer, das ist so eine Hollywood-Sache gewesen, wo sie diese Wände gemacht haben, weißt du, ne, dass sie doch einmal, sie tauchen doch einmal ein, oder? Sie drehen sich doch unter einmal, ne?
Ja.
Für diese größte Wende aller Zeiten und so, als sie merken, sie kommen nicht durch, weil sie haben ja am Anfang sogar noch Spaß, als sie in diesen Sturm reinfahren, ne? Dieses, ja, noch eine Welle und weißt du, und zack und hoch und so. Ich sag's dir, ich wäre wirklich, der nautische Gregor hätte uns da verlassen, weißt du?
Du hättest aber nur geweint.
Ich hätte einfach nur so gesagt, können wir nochmal abstimmen und meine Stimme ist 10-mal mehr wert als eure Stimme? Nein. Ich hab noch die Rechte an Goodnight Irene. Vielleicht können wir damit ja ein bisschen Geld verdienen. Nein, aber was das angeht, muss man sagen, auch diese, wie gesagt, 2000, ne, für diese Meer, also Wasser zu animieren, scheint ja heute manchmal noch echt Probleme zu machen, wenn ich mir auch aktuelle Sachen so ansehe. Man sieht schon die 140 Millionen Dollar, die da in das Budget geflossen sind halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ich meine, der war, man kann es vielleicht schon sogar Erfolg nennen, also der hat etwa 328 Millionen US-Dollar eingespielt und ja, war kein super Erfolg, aber zumindest hat er keinen Verlust gemacht.
Ja, richtig, richtig. Bei dem, ich wollte noch mal ein bisschen über das Finale reden, ne? Sie sind ja, es ist ja dieser gemeine Moment, ne? Wenn sie denken, dass sie es jetzt nach dem ganzen Struggle, den die da drin haben, ne, mit irgendwie Antenne fliegt weg und dann sind die ja wirklich so, dass sie sagen, wir schaffen es nicht, ne, wir kommen hier nicht durch, wir müssen umdrehen, dann machen sie ja diese Wände, fahren zurück und dann gibt es ja diesen Moment, wo sie vermeintlich aus dem Sturm raus sind. Weißt du, wo dann so kurz die Sonne erscheint,
ja, genau.
Und die Gesichter so erhellt werden. Das ist so ein ganz gemeiner Moment, weil es dann so plötzlich wieder so ganz langsam anfängt, dunkler zu werden. Und die Musik wird dann von James Horner, ne, die wird dann auf einmal wieder, oh, und dann merkst du, der Sturm lässt sie nicht los halt, ne? Und es wird dann noch kurz schlimm und dann wird's ganz schlimm und dann kommt diese Riesenwelle, diese Monsterwelle, diese gefühlt 100 Meter hohe Welle, die auch auf dem Cover von dem Foto, also von dem Foto, von dem Film drauf ist halt. Und die ist natürlich so, das ist natürlich so ein Hollywood-Trope halt, ne? Das ist dann so eine Monsterwelle fürs Finale. Fürs Finale musste die Monsterwelle kommen und so halt, ne? Aber der Moment, wenn sie da hochfahren und so und der, und so Vollgas gibt und so, der eine steuert, der andere gibt Gas, das nenne ich noch eine Arbeit. Teilung. Jedes Mal, wenn ich es gucke, denke ich mir, irgendwie wäre es cool, wenn sie es schaffen würden.
Ja, ne? Dachte ich mir tatsächlich bis zum Schluss beim ersten Mal damals. Aber ich sag mal, Petersen fand wohl die Idee dieser riesen Monsterwelle so geil und hat die deswegen auch 2006 in Poseidon nochmal benutzt.
Ja, aber das war in der Vorlage von dem Film, also im Original von dem Film auch schon mit der Monsterwelle. Du brauchst halt irgendwas, was so ein Schiff umwirft, ne? Das, da, und da bleibt nicht so viel.
Ja, ich schätze mal, die Idee für Poseidon, die hat Petersen hier bei der Sturm mit Sicherheit gehabt, ja.
Ja. Nee, aber es sieht ja auch aus, nachdem die Riesenwelle sie dann umgedreht hat, also dann sieht es ja so aus, als flacht der Sturm ja auch ab. Weißt du, danach wird es ruhiger. Also man sieht, dass es ruhiger wird. Man sieht
die Ruhe von dem Sturm.
Ja, aber das hat dann sowas total, und das ist dann nochmal, du Arschloch. Du Arschlochsturm. Und dann ist ja diese Szene, wo sie dann unter Wasser sind und noch in dieser Luftblase in der Brücke sind und der Captain sagt, naja, ein Versuch war es wert, ne? Hätte ja auch klappen können, so nach dem Motto, so ein bisschen Geigenhumor. Dann wollen sie ja rausschwimmen und dann bleibt aber Billy Tyne zurück halt, ne? Guckt nochmal ihm nach und ne, treibt dann zurück und so. Und also er ist bewusst nicht mehr nach oben geschwommen, weil er gewusst hat, das überleben wir eh nicht. Und die anderen, die sind unten irgendwie eingesperrt, ne, weil die Türen sich nicht mehr öffnen lassen wegen dem Wasserdruck. Und das finde ich auch immer so total, also total traurig, wenn Alfred Pierre, wenn einfach Pierre noch versucht, es die Tür zu öffnen, aber einfach es nicht mehr aufgeht und so, ne? Das ist irgendwie immer so ein bisschen, Naja, und Bobby kommt ja noch nach oben, ne? Und also Mark, und der kann dann noch so einen gedanklichen Liebesbrief an seine große Liebe schicken und so, und man sieht nicht, wie er stirbt, aber er wird halt auch nicht gefunden halt, ne?
Ja, auch, ne? Klar.
Und dann gibt es ja diese ergreifende Beerdigungsszene am Ende, wo Mary Elizabeth Mastrantonio diese Rede hält. Und bei dieser Rede hat das Ansteckmikrofon, was sie getragen hat, ihren Herzschlag mit aufgenommen. Und das fand Wolfgang Petersen so gut, dass das mit reingemischt ist, dass man ihren bei der Rede, wenn sie die Namen vorliest und die tapferen auf See gebliebenen und pipapo, dass man da ganz leise ihren Herzschlag mit dazu hört.
Ja, ich muss sowieso mal sehr lobend eben diese Musik hervorheben, die ich wirklich großartig finde. Also ich habe diese Melodie gehört und auch wenn ich den Film jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte, konnte ich die quasi dann fortsetzen in meinem Kopf. Also ich hatte die direkt wieder präsent, und wenn so Melodien so eingängig sind, dann ist das immer ein positives Zeichen, und die wird ja auch quasi überall in verschiedenen Variationen im Film benutzt, und ja, Lob für James Horner, also wirklich großartige Filmmusik.
Ja, definitiv. Ja, es ist halt so ein ganz epischer Film, was so einen Kampf gegen Naturgewalten angeht, der aber tatsächlich, die man ja nur überleben kann, du kannst ja nicht wirklich besiegen, es sei denn, du bist, ich weiß nicht, Stallone hätte es vielleicht geschafft, vielleicht die Riesenwelle irgendwie gespalten irgendwie, weiß ich nicht. Aber
dann hätte man Jack Norris holen müssen.
Jean-Claude Van Damme. Nein, aber das, ich glaube, das ist echt gut gewesen, wie sie mit der Besetzung umgegangen sind oder welche Schauspieler sie genommen haben. Und George Clooney, der ja wirklich sonst eher so auch bei George Clooney denke ich immer an Ocean 11, weißt du? Hübscher sah er nie aus als in Ocean 11. Dem steht auch grau. Ne? Ja, und das ist wirklich gut. Ich mag den Film, der hat was Theatralisches, was Trauriges, was in ihm komplett mitschwingt, weil er ja gerade bei einigen sich danach das Leben ja vermutlich noch zu besseren gewandt hätten, und Mensch, Bugs hätte vielleicht noch, wäre mit Irene zusammengekommen, ich schwör's dir, es wären wunderbare Kinder geworden. Ja, aber wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren. Und wie gesagt, ich saß damals, als ich den Film gesehen habe, erstmalig wirklich da und dachte am Ende, ja, okay, die fahren jetzt in den Hafen rein. Also so typisch Hollywood-mäßig, so die Beerdigung lief schon, die See ist ruhig und man blendet ja auch so über das Meer am Ende nochmal. Und ich dachte mir da wirklich, okay, da kommt hier im Moment dieses Schiff. Aber nein, und ich war damals richtig schockiert dann am Ende, als ich da, mir klar wurde, nee, da gibt's kein Happy End.
Ja, damit rechnet man tatsächlich nicht, ne? Ja. Und dann, wie gesagt, mit der wahren Geschichte denkt man ja dir wirklich den ganzen Film, es muss ja einer erzählt haben, ne? Das,
ja, ja, genau.
Woher wissen Sie das noch? Ich fand auch diese Kamerafahrt über diese ganzen Namen, über diese Tafeln in diesem Fischermuseum so krass, wo du die ganzen Namen gesehen hast. Also nicht nur von den sechs auf dem Schiff, sondern halt, dass das irgendwie seit dem 17. Jahrhundert über 10.000 Fischer gewesen sind, ne?
Ja.
Die da wirklich, also klar, über ein paar Jahrhunderte verteilt, aber die dann halt auf dem Meer, auf dem See, auf dem Meer geblieben sind. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon, da muss man wahrscheinlich für geboren sein, für den Job, weißt du?
Ja, gut, hängt natürlich auch immer davon ab, wo lebt man, wo wächst man auf, ist die Region einfach komplett abhängig von Seefang und sowas, ja.
Das ist ja eigentlich das Geile an dem weißen Hai, weil Brody ja zugezogen ist, ne? Und überhaupt nichts mit Wasser und so anfangen kann, aber jetzt auf einer Insel wohnen muss. Ne?
Ja, das genau.
Ist, er ist halt nicht, ne, von Kindesbeinen an da, ne, im Wasser und so, pipapo halt, ne? Ja. Aber naja, wie gesagt, also der Film hat schon was. Und Naturkatastrophenfilm ist das echt schon einer. Er ist definitiv nicht so cheesy, wie Twister ist. Weißt du, Twister hat so viele cheesige Momente.
Ja,
ne,
und total. Und da sind auch die Effekte nicht gut gealtert.
Nee, da wirklich nicht, tatsächlich. Ja. Er kommt. Ne? Das ist echt nachts. Hat er sich im Dunkeln angeschlichen. Sau.
Genau. Ja. Ja, den müssen wir auch irgendwann mal machen. Bip Paxton.
Ich glaube, das war die erste DVD, die rauskam. Twister. Also der erste Nicht-Porno, der auf DVD rausgekommen ist. Also, ich meine wirklich, das war so. Also habe ich gehört. Ja. Habe ich gehört. In meiner Kirchengruppe wurde darüber geredet.
Ja, ich lese es aber gerade nebenbei. Ja, Twister war der erste Film, der als DVD veröffentlicht wurde.
Ah, ja, wusstest du eigentlich, dass bei Twister Nicolas Cage im Gespräch war, den Tornado zu spielen? Aber er hat das ist ja geil. Ach Gott, ja, ja. Na, guter Film. Guckt den euch an. Er ist er irgendwo drin? Warte mal, doch irgendwo? Ich habe ihn doch irgendwo jetzt gesehen. Ha, keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall, er lohnt sich. Es lohnt sich auch, die Blu-ray zu kaufen von dem Film. Nur nicht, wenn man die deutsche Audiospur von Wolfgang Petersen haben möchte.
Ja, so ist es.
Jetzt kriege ich die nie wieder. Verdammt.
Ja, vielleicht kriegst du ja auch gleich eine E-Mail von den Hinterbliebenen von Wolfgang Petersen. Wir haben auch noch eine deutsche Tonspur davon.
Er wollte immer, dass du sie kriegst. Ne?
Genau,
das
so
geil.
Als Erbe.
Er weiß gar nicht, wer ich bin, aber er hat immer gewusst, da draußen ist einer. Wenn irgendwann irgendwer sagt, er möchte vom Sturm eine deutsche Audiospur, hier ist sie. Einen deutschen Audiokommentar. Das wäre geil, wenn das so drin wäre. Ach gut, naja.
Ja, gut. Wolfgang Petersen, Ruhe in Frieden und ja, vielen Dank, Gregor, fürs Mitmachen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.